Ich weiß nicht, für was ihr im Leben alles schon Medaillen bekommen habt. Das Besondere an einer Medaille ist nicht nur, dass man sich umhängen kann, sondern sehr häufig hat sie zwei unterschiedliche Seiten. Wenn du nur auf eine Seite siehst, weißt du nicht, was auf der anderen Seite ist, solange du sie nicht von der anderen Seite gesehen hast. Man muss sie drehen und wenden. Und so ist es zum deutschen Sprichwort gekommen, von den zwei Seiten einer Medaille. Und wir wissen, das Besondere dabei ist, es hängt so eng miteinander zusammen, man kann es nicht voneinander scheiden. Es sind die beiden Seiten, man kann es drehen, man kann es von zwei Seiten betrachten, aber es ist untrennbar. Wir haben vor dem Lobpreis in der Lesung ausführlich die Passionsgeschichte gehört. Mit vielen bekannten Details, die uns noch einmal vor Augen geführt wurden. Die Anklage vor Pontius Pilatus. Jesus, der unschuldig verurteilt wird, gekreuzigt mit diesen zwei Schwerverbrechern links und rechts. Der Simon von Kyrene, der unterwegs, als Jesus zusammenbricht, aus der Menge herausgepickt wird und das Kreuz für ihn übernehmen und nach Golgatha tragen muss. Ich habe euch noch etwas mitgebracht. Einen Nagel. Einen handgeschmiedeten Nagel. Es ist kein Original aus der Antike. Aber so sahen die Nägel damals etwa aus. Nicht so schön glatt und spitz und klein wie bei uns. Etwas gröber. Mit solch einem Nagel, vielleicht noch ein bisschen länger, wurde Jesus ans Kreuz geschlagen zwischen zwei Schwerverbrecher. Einer spottet noch, einer glaubt und wird leben in Ewigkeit. Finsternis zieht über das Land, der Vorhang im Tempel zerreißt und Jesus stirbt. Wenn man die ganze Geschichte so hört, es wird eigentlich immer nur schlimmer. Spotten, leiden, auspeitschen, töten, das Leben rauben. Und all diese Dinge geschehen ja in der sichtbaren Welt. Die Leute stehen am Straßenrand, sie stehen unter dem Kreuz und sie glotzen. Sie schauen zu, sie können es sehen mit ihren Augen, was mit Jesus geschieht. Und wisst ihr, so sind wir Menschen, wir sind Augenleute. Wir gucken auf das, was wir sehen können und das, was wir sehen, das glauben wir, und was wir nicht sehen, das glauben wir meistens auch nicht. Wir von frühester Kindheit an drauf konditioniert. Schon im Alten Testament sagt der Prophet Samuel in 1. Samuel 16, Vers 7, der Mensch sieht, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Aber der Mensch sieht, was er sehen kann halt. Und dann macht er sich seinen Reim aus den Dingen, die er sieht. Das ist ganz verrückt. Wir sehen Dinge und wir machen uns einen Reim darauf, ob es stimmt oder nicht. Wir kennen das alle, wir lernen jemanden kennen, wir sehen ihn das erste Mal und wir haben einen gewissen Eindruck von ihm. Und manchmal sind wir hinterher überfreut, ach, hat genau gestimmt. Und manchmal denken wir hinterher, oh Mann, passt überhaupt gar nicht. Die Person ist völlig anders, als mein erster Eindruck war. Und wir täuschen uns in Situationen. Wir sehen etwas und haben eine Assoziation, weil es unsere eigene Vorstellung ist oder Erwartung ist. Da sitzt das Ehepaar mehrere Male im Gottesdienst nicht direkt nebeneinander und schon denken Leute, oh, mit deren Ehe gibt es ein Problem. Und vielleicht hatte nur der eine von denen einen Dienst, hat sich um jemanden gekümmert und wollte ihn nicht allein sitzen lassen. Und die sind bester Dinge und sagen, komm, heute mache ich das, alles ist gut. Wir sehen Dinge und schließen rück und kommen zu Ergebnissen und manchmal täuschen wir uns grundlegend in der Situation. Und das gilt erst recht, wenn es um Gott und seine Dinge geht. Wir machen uns Bilder davon, weil wir Dinge dachten, wir hätten sie gesehen, erkannt und verstanden und sind völlig auf dem Holzweg. Der natürliche Mensch ist für das, was Gott tut, in aller Regel blind. So wie einer der drei Affen. Das ist die Lage des natürlichen Menschen. Blindheit in geistlichen Dingen. Es sei denn, Gott lässt uns einen Blick darauf werfen, schiebt so ein bisschen das beiseite, was das normal verhüllt, oder wir haben veränderte, erleuchtete Augen des Herzens, wie es im Epheserbrief 1, Vers 18 heißt. Da schreibt es der Apostel Paulus. Ja, oder, dritte Möglichkeit, die Dinge sind bereits aufgedeckt durch den Heiligen Geist und stehen für uns leicht erreichbar in der Heiligen Schrift. Die Heilige Schrift ist immer auch eine Seh- und Verständnishilfe, um Gott wahrzunehmen, um zu verstehen, wer und wie er wirklich ist. Die Reformatoren hatten recht mit ihrer Grundannahme, die Heilige Schrift wird als erstes und am besten ausgelegt durch die Heilige Schrift. Weil dort sind Dinge offenbar und dort erklärt sich das eine durch das andere. Der Heilige Geist offenbart es uns und indem wir in der Heiligen Schrift gut zu Hause sind und uns gut auskennen, es schärft unser geistliches Sehvermögen. Wir lernen dadurch, Dinge zu sehen, wie Gott sie eben sieht. Deswegen ist es kostbar, in seiner Bibel zu Hause zu sein. Nicht nur eine zu Hause zu haben, im Schrank, ab und zu den Staub runter, nicht, dass jemand kommt, es wird peinlich, sondern also wisst ihr, diese äußere Bibel ist nur die Hilfe, um unsere innere Bibel zu füttern. Stellt euch vor, ich würde sagen, so wie in der Schule, wir machen jetzt einen Test, nehmt alle ein Blatt raus und einen Stift und schreibt all das, was ihr aus der Bibel auswendig wisst, an Bibelstellen auf. Wie dick würde deine Bibel werden? Also ich meine jetzt nicht sinngemäß, sondern richtig. Bei den meisten wahrscheinlich dünn. Diese innere Bibel, es ist gut, sie zu füttern und zu füllen. Also wir hatten jetzt ganz konkret heute die Passionsgeschichte. Manche von euch haben ja in grauer Vätervorzeit ein bisschen Latein gelernt oder eine andere romanische Sprache, Passion, da steckt das Wort Passio drin, das heißt erleiden, erdulden. Auch unser deutsches Wort passiv kommt daher, es passiert mir etwas. Und das ist das, was, deswegen heißt es doch Passionsgeschichte, etwas passiert mit Jesus, er erleidet etwas. Sie bringen ihn nämlich um. Das ist das, was die Welt sieht. Wir wollen jetzt schauen, was die Heilige Schrift uns dazu sagt, wie Gott die Sache sieht. Johannes 3, Vers 16, was wir eben gesungen haben. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Die Aktivität, die Initialzündung liegt hier auf einmal an ganz anderer Stelle. Nicht die Menschen schnappen sich Jesus und töten ihn, sondern der Vater im Himmel gibt seinen Sohn für uns, weil er uns liebt. Nicht, weil er muss, sondern weil er will. Nicht Tod und Zerstörung stehen an erster Stelle, sondern es geht dem himmlischen Vater um Leben, um unser Leben, um ewiges Leben. Er hat uns geschaffen. Amen. Und er hat uns lieb. Schön, manche wissen es schon. Und er will nicht, dass wir sterben. Er will, dass wir leben, dass wir in Ewigkeit mit ihm leben. Und deswegen schickt er Jesus seinen Sohn, weil er uns liebt, weil er dich liebt. Egal wie du bist, egal wie du tickst, egal wie du riechst, er will dich. Egal wie du dich anziehst, egal wie du im Lobpreis singst, er will dich. Ewiges Leben in seiner wunderbaren neuen Welt, ohne Leid, ohne Schmerzen, wo immer Freude und Frieden und Gerechtigkeit und Liebe herrscht. Noch einmal anders formuliert, Römer 8, Vers 23. Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird er uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere schenken? Gehen eure Augen schon etwas auf? Am Karfreitag, dort auf Golgatha, da geht es um dich und um mich. Nicht um eine ferne Sache, die weit weg ist. Es geht um uns. Gott reißt sich seinen Sohn vom Herzen und gibt ihn für dich. Sag doch mal für mich. Für dich, ganz genau. Wenn du der Einzige wärst, würde er ihn für dich geben. Ich habe die Texte heute nicht zufällig ausgewählt. Manches ist ja so, dass man es gut übersetzen kann. Anderes können wir leider, jede Übersetzung verändert auch immer den Text. Und manches kann man nicht mehr so gut wahrnehmen, wenn man es in einer anderen Sprache hat. Alle Texte, die jetzt folgen werden, auch die zwei, die wir schon eben hatten, in all denen kommt dasselbe Verb vor. Entweder als Verb oder als Nomen. Aber es ist immer dieselbe Grundform. Es ist immer dasselbe Wort. Es ist immer das Verb geben. Im Griechischen heißt es didomi. Das kommt, allein dieses Verb kommt im Neuen Testament 416 Mal vor. Das ist viel. Und es wird benutzt für ganz profane Dinge, wenn ich jemandem Essen oder Trinken gebe. Ich gebe dir etwas. Zum Beispiel zu trinken. Und es wird genauso benutzt, wenn Gott etwas gibt. Er gibt seinen Sohn. Oh, wie oft hat dieser Akt, Gott gibt uns seinen Sohn, dieses Wort schon zu Unverständnis geführt. Sogar zu Ablehnung, weil man eben nur die halbe Wahrheit erkennt, nur die halbe Miete hat und dann schon wieder auf Durchzug schaltet. Da fragen Leute, was ist denn das für ein Gott? Was ist das für ein Vater, der seinen eigenen Sohn gibt? Welcher Vater würde das machen? Hilfe! Mit dem will ich doch nichts zu tun haben, wenn der so schon mit seinem eigenen Sohn umgeht. Das ist doch schrecklich, das ist doch krank, dass Gott sowas nötig hat. Habt ihr solche Argumente auch schon gehört? So ein schwacher Gott, sagen uns die Moslems. Kann doch nicht sein. Zu solchen Abwägen kommt man leicht, wenn man nicht weiß und versteht, was gemeint ist unter dieser Chiffre, Gott ist dreieinig. Jesus sagt im Johannesevangelium 10, Vers 30, ich und der Vater sind eins. Wir sprechen von ihnen getrennt, wir sprechen sie unterschiedlich an, aber in sich selbst sind sie eins. Jesus sagt, ich sage, was der Vater sagt. Wenn du mich siehst, siehst du ihn. Ich tue nur das, was ich meinen Vater tun sehe. Du kannst sie nicht auseinander dividieren. Sie handeln und sprechen in Einheit. Jesus wird vom Vater nicht gezwungen, wird nicht gesagt, so und du musst das jetzt machen. Und er ist fein raus. Er und der Vater sind eins. Ein Teil Gottes verlässt für uns den Himmel und wird Mensch. Kommt auf die Erde runter freiwillig und ergibt sein eigenes Leben für uns. Galater 1, Vers 4 beleuchtet das von der Seite von Jesus. Da schreibt der Apostel Paulus, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden, da kommt das Verb, dahingegeben hat, dass er uns errette von dieser gegenwärtigen bösen Welt nach dem Willen Gottes, unseres Vaters. Das gleiche Verb, didomi, Jesus gibt sich selbst, er schenkt sich her für uns. Und hier wird sehr konkret, der sich für unsere Sünde dahingegeben hat. Das ist das Problem, weswegen er kommt. Die Sünde steht zwischen uns und Gott, sie trennt uns. Sie hält uns ab wie eine Mauer. Manche von uns sind ja schon ein bisschen älter. Wer von euch war damals an der Mauer gewesen, bevor sie gefallen ist, oder an der innerdeutschen Grenze oder so? Das sind nicht mehr so viele. Ihr erinnert euch noch an das Ding. Die anderen haben da vielleicht eine Doku gesehen. Oder wart schon mal in Berlin, wo das war, wo noch so kleine Restchen stehen. Also es gab da diese harte, fiese Mauer und du konntest nicht einfach von hier nach da gehen. Es war die Mauer. Und wenn du rüber wolltest, haben sie abgeknallt. Und wenn du Ostdeutscher warst, hattest du einfach gelitten. Du warst eingesperrt. Und du konntest die Mauer nur überwinden mit Hilfe. Also du brauchtest entweder einen Fluchthelfer aus dem Westen oder einen sehr guten Einfall. Leute sind ja sehr kreativ geworden. Mit dem Surfbrett über die Ostsee geflohen. Mit dem Heißluftballon in Thüringen über die Mauer. Versucht mit so einem Baugrabagger die Mauer einzurennen und die Sperren abzufetzen. Du brauchtest irgendeine Art Hilfe. Und genauso ist es mit uns. Wir brauchen Hilfe. Wir kommen nicht über diese Mauer der Sünde drüber. Sie steht zwischen uns und Gott und wir sind Gefangene in dieser bösen Welt. Und Jesus, um im Bild zu bleiben, ist dein persönlicher Fluchthelfer. Er fährt diesen XXL-Bagger und rammt die Mauer der Sünde nieder und macht den Weg frei. Die ganzen Sperranlagen, der Teufel aufgerichtet hat, werden plattgewalzt. Und er setzt sein eigenes Leben ein. Er lässt sein Leben in diesem Bagger, damit du durch kannst. Damit du fliehen kannst in die Arme deines himmlischen Vaters, der dich erwartet. Noch einmal ganz kurz zusammengefasst. Römer 6, Vers 23. Der Sünde sollt ist der Tod. Also der Lohn, den du für deine Sünde bekommst, ist, dass du stirbst. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Die Sünde ist unglaublich teuer und zerstörerisch. Sie macht dein Leben fertig. Sie kostet dich im Letzten alles. Alles. In dieser Welt oft schon und erst recht in der kommenden Welt. Denn die bleibt dir völlig verschlossen. Wie gesagt, man kann sich beständig betäuben und benebeln. Die Menschen waren immer schon gut darin. Heute gibt es noch mehr Möglichkeiten als früher. Man kann sich immer bedudeln und bedusseln mit allen möglichen Sachen. Erfolg und Glamour und Drogen und Sex und Konsum und weiß ich nicht was. Und immer rein damit. Und doch wissen wir in unserem Herzen alle, das ist so ein kurzer Kick. Und es ist wie, wenn du gesoffen hast in der Nacht und am Morgen aufwachst. Oh, so ein Brummschädel. Und das wird nicht besser. Das wird nicht besser, sondern es ist immer, es hat diese schlimmen Nachwirkungen und jedes Mal wird es quasi schlimmer. Und man lügt sich nur in die Tasche, dass das Glück und Erfolg und Leben wäre. Gottes Gabe, ihr hört wieder das Wort darin, was er uns schenkt und gibt, ist das ewige Leben in Jesus Christus. Wer sich mit ihm verbindet, wer an ihn glaubt, wer sich an ihn wendet und dranhängt, der wird leben. So ein wunderbares Beispiel, was Jesus in so einem kleinen, was Gott so einfügt in diesem kleinen Moment, als da diese beiden Schwerverbrecher neben Jesus hängen. Und der eine, der sagt, jetzt hilf uns mal allen, wenn du kannst. Und der andere, der diesen einen geistlich hellen Moment hat, zu merken, Mensch, wir hängen hier mit gutem Grund, er ist unschuldig. Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Hat dieser Mann irgendetwas Gutes getan? Nein. Ist er ein Mörder? Ja. Hat er den Tod verdient? Ja. Und was sagt Jesus? Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Warum? Nicht, weil er irgendwas Gutes macht. Nicht, weil er ein toller Hecht ist. Es bleibt ihm auch keine Zeit, nochmal irgendwas gut zu machen. Er ist gerade am Sterben. Sondern, weil er sagt, Jesus, ich hänge mich an dich dran. Liebe Geschwister, das reicht. Es kommt nicht darauf an, was du leistest und tust. So oft denken wir diesen Irrtum. Es kommt auf Jesus an. Wenn wir an ihm dranhängen, die Gabe Gottes ist das ewige Leben. Du hast es schon, wenn du an ihm hängst. Wenn du heute sagst, Jesus, ich hänge mich an dich, hast du es. Es kommt nicht darauf an, ein guter Mensch zu sein. Das kannst du nämlich ohnehin nicht. Sorry, wenn ich dir zu nahe trete, aber so wie ich dich kenne. Wenn du nur halbwegs so bist wie ich, sieht es schlecht aus. Aber Gott sucht nicht die guten Menschen, weil er weiß, die gibt es gar nicht von sich aus. Sondern er macht uns gut. Er ist es, der uns verwandelt. Der Schwerverbrecher kann in den Himmel kommen. Wenn es für ihn reicht, wird es für dich auch reichen. Ihr dürft mal Amen sagen. Komm und folg doch seinem Beispiel. Die Tür steht weit offen. Jesus hat die Mauer niedergerissen. Wisst ihr, wir verhalten uns manchmal doch so, als gäbe es die Zonengrenze immer noch. Die Mauer. Oder ist keine Mauer mehr. Der Zugang ist frei. Du kannst einfach rüber machen. Oder mal gucken, wie es im Osten aussieht. Heute ist der richtige Tag für so eine Entscheidung. Es ist verrückt, die Grenze wäre offen und man würde nicht rübergehen. Aber wisst ihr, manche, die haben es ja so gemacht. Die hatten sich so gut im Sozialismus eingerichtet. Die haben sich wohlgefühlt, muss ich vorstellen. Die haben sich wohlgefühlt ohne Reisefreiheit, ohne politische Freiheit, ohne Meinungsfreiheit, ohne religiöse Freiheit, in einer Mangelwirtschaft, mit super hoher Umweltverschmutzung. Es war doch so kuschelig. Der Staat hat sich um alle gekümmert. Alle waren gleich. Es war doch so nett. Und wisst ihr, so sind wir Menschen. Wir lieben das, was wir kennen. Und wenn es noch so beschissen ist. Und es ist uns vertraut, es ist uns bequem, es ist uns sicher. Und noch schlimmer sind die, die es auch noch glauben, dass es gut ist. Der Vater hat seinen Sohn für uns dahin gegeben. Für dich selbst hat er sich gegeben. Und doch bleibst du völlig frei. Du kannst immer sagen, schön, aber ich möchte das nicht. Schön, dass die Mauer weg ist, aber ich bleibe im Sozialismus. Ich bleibe hier ohne Gott. Ich brauche das alles nicht. Nein, nicht alles in dieser Welt ist gut und gerecht. Und ja, es bleiben viele unbeantwortete Fragen, auch wenn du mit Jesus durchs Leben gehst. Amen. Es löst sich nicht alles auf. Es ist nicht alles einfach, nicht alles gut. Aber du weißt dich in jedem Moment geborgen in der Hand Gottes. Du weißt, das kann mir keiner wegnehmen, da kann mich keiner rausreißen. Egal was passiert, er steht zu mir. Gott ist mein liebender Vater. Jesus ist für mich gestorben. Meine Schuld ist bezahlt. So hat ihn uns Jesus offenbart, den Vater, als Geber aller guten Gaben. Der gern und reichlich gibt, der sich auch nicht ändert, der heute mal sagt, oh, heute bin ich gut drauf, heute gebe ich dir was und morgen, da habe ich wieder schlechte Laune. Da kriegst du was anderes von mir ab. So ist der Vater im Himmel nicht. Er ist treu, selbst wenn du untreu bist. Oder wie es im Jakobusbrief 1, Vers 17 heißt, alle gute Gaben und alle vollkommene Gabe kommen von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch kein Wechsel von Licht und Finsternis. Von Gott kommen gute Gaben. Zuerst Jesus, deine Vergebung, seine Liebe und noch unzähliges mehr dazu. Und was musst du machen dabei? Dich nicht zu blöd anstellen. Wisst ihr, das können schon sehr kleine Kinder. Haben. Da können die kaum reden. Aber die verstehen, was ein Geschenk ist. Und will auch. Das ist die Haltung, wie wir zu Gott kommen sollen und dürfen. Herr, hier bin ich mit meinen leeren Händen. Beschenk mich. Ich nehme, was du gibst. Wisst ihr, das hat dann Auswirkungen, nicht nur auf die geistliche Wirklichkeit, dass du ein Kind Gottes bist, das schlägt in aller Regel über kurz oder lang auch in der natürlichen Wirklichkeit sich nieder und spiegelt sich auch auf der anderen Seite der Medaille. Es ist nicht nur eine Wirklichkeit im Kopf, sondern du fühlst dich tatsächlich geborgen und glücklich und fröhlich, auch wenn du nicht das fetteste Auto fährst und das neueste Handy hast. Ja, man kann glücklich sein, ohne das neueste Apple-Handy zu besitzen. Das müssen manche erst noch entdecken. Ja. Zwei Reaktionen sind zentral. Epheser 5, Vers 2. Dort steht, konkret heißt das, alles, was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein. Denn auch Christus hat uns seine Liebe erwiesen, hat sein Leben, ihr hört wieder das Verb, für uns alle hingegeben, wie eine Opfergabe, deren Duft vom Altar zu Gott aufsteigt und an der er Freude hat. Sag doch mal deinem Nachbarn, du bist geliebt. Wisst ihr, und diese Liebe, die du bekommst, diese Liebe, die Gott dir schenkt, die soll dein Herz erfüllen, die soll deine Gedanken erfüllen, die soll deine Gefühle durchdringen, die soll zu deinem eigenen inneren Antrieb werden, zu deiner Motivation, zu deinem Movens, zu einer Motivation, die stärker ist als deine sonstigen Motivationen. Angst, Sorge, Menschenfurcht, Neid, Egoismus, Vergnügungssucht, Hass und was sonst so die Grundantriebe des Menschen sind. Du darfst, kannst, sollst so werden, wie der Vater und der Sohn sind. Das ist das Zielbild. Dahin sind wir unterwegs. Zu werden, wie er ist. Zu lieben, wie er liebt. Ich verrate euch nichts Neues. Das werdet ihr nicht aus der eigenen Kraft schaffen. Ich auch nicht. Solch ein Herz zu bekommen, das sich gern für andere hingibt, das sich verschwendet und dann nicht anfängt, mit dem Taschenrechner verzweifelt zu rechnen. Wo bleibe ich dabei? Er sagt, ich gebe und ich weiß, ich werde nicht zu kurz kommen. Theoretisch leicht. Wisst ihr, wo es am schwersten ist? Mit seinem Ehepartner? Mit seinen Geschwistern? Ich habe aber schon die Spülmaschine ausgeräumt. Kann das nicht mal... Nee, den Müll, das kann jetzt mal wirklich... Wir sind also gut im Rechnen, gell? Wenn es darum geht, dass wir zu viel getan haben könnten. Ach, manchmal ist es mit den Kollegen auch so. Manchmal ist es auch in der Gemeinde so. Und Gott will uns dieses Herz geben, zu sagen, hör doch auf zu rechnen. Ich rechne mit dir auch nicht. Gott rechnet nicht mit uns. Er gibt und er gibt und er gibt. Und wisst ihr, wenn wir anfangen, so zu leben, unser Leben zu geben, zu teilen, zu verschwenden, was dann passiert, das setzt einen Wohlgeruch frei. Oh, so Leute mag jeder gern. Das riecht einfach gut in der geistlichen Welt. Und das riecht vor Menschen gut und das gefällt Gott. Das schnuppert er gern. Sagt, oh, mehr davon. Ah, Leute, die sich verschwenden, die sich verteilen an andere, die nicht rechnen. Wunderbar. Und neben der Liebe, das zweite Große, was hier passiert ist, das ist die Dankbarkeit, ist ein Zeichen für Menschen, die ganz mit Jesus gehen. Das sind dankbare Leute, die haben einen veränderten Blick aufs Leben. Man kann doch immer das Schlechte sehen, immer das Haar in der Suppe suchen. Immer das gerade sehen und den Fokus drauf haben, was problematisch ist. Jetzt blühen die ganzen Blumen draußen. Wisst ihr, was das für eine Pollenschicht auf mein Auto macht? Und drinnen muss ich auch überall Staub wedeln. Ist doch furchtbar. Anstatt zu sagen, die Sonne scheint, ist es wieder Frühling, das Leben erwacht, die Vögel zwitschern. Man kann immer es negativ sehen. Dankbarkeit als ein Grundantrieb unseres Lebens für das Gute, was Gott uns gibt. Und das Beste, was wir haben, wenn du nichts hast in deinem Leben, nichts, 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 wofür du Danke sagen kannst, hast du immer noch das Beste, nämlich zu sagen, danke, Jesus. Danke, Jesus. Alles Wichtige ist dir mit ihm schon geschenkt. Und wenn sonst mal richtig bitter und hart ist und du ins tiefe Tal runterrauscht, dann sag, danke, Jesus. Wir üben das einmal zusammen. Danke, Jesus. Nochmal. Danke, Jesus. Und ein drittes Mal, danke, Jesus. Und ein viertes Mal, danke, Jesus. Ihr wisst, man muss Dinge mindestens viermal sagen, bevor man anfängt, sie zu lernen. Unser Hirn funktioniert so. Jesus hat alles getan. Und der Karfreitag ist nicht nur der Tag, um in Sack und Asche zu gehen, sondern zu sagen, danke, Jesus. Meine Schuld ist vergeben. Ohne dass ich was tun muss. Ich bin frei, ich bin geliebt, ich bin angenommen. Die Tore des Himmels sind offen. Besser kann es nicht werden. Himmel und Erde berühren sich. Ja, und dann ein Blick ganz zum Schluss, ganz ans Ende der Bibel. Auf der Offenbarung, da heißt 17, Vers 17, lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm Ehre geben. Das ist das, was im Himmel passiert. Und was wir im Himmel tun werden, wenn wir bei ihm sind. Und ich verrate euch was, immer wenn wir es hier tun, dann ist das schon ein Stückchen Himmel auf der Erde. Ein Vorgeschmack, ein Angeld. Wenn wir ihn loben und preisen, wenn erlöste Sünder das tun, dann sinkt der Himmel mitten unter uns. Keine Sorge. Gott kennt uns zu gut. Und er weiß, dass wir viele der Dinge, die ich gesagt habe, allein nicht schaffen. Und er hat es deswegen so geordnet, dass Jesus nicht nur gestorben ist und uns allein zurückgelassen hat, sondern er hat etwas anderes uns noch gegeben und gesagt, hey, bevor ihr es wieder verbockt, ich gebe euch einen Helfer, den Heiligen Geist. Aber davon, wie heißt so schön in der Bibel, ein andermal mehr. Amen.